Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bernhard Krieger herzlich willkommen zum Sport am Montag und der beginnt mit der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Katar. Denn dort hat Gesa Felicitas Krause über die 3000 Meter Hindernis die erste Medaille für das deutsche Team gewonnen. Jens-Jörg Rieck live aus Doha. Ist Gesa Felicitas Krause heute das Rennen ihres Lebens gelaufen?
Ja, es war ein wunderbares, begeisterndes Rennen. Sie hat alles auf eine Karte gesetzt, sich auf diesen Tag konzentriert. Seit Oktober des letzten Jahres keinen Tag mehr freigemacht. Und dann hatte sie ihre berühmte letzte Runde.
Ja, die letzte Runde ist meine. Mein Opa hat früher immer gesagt, es ist die Opa-Runde. Und ich habe die Beine in die Hand genommen und bin schnell gerannt. Und ja, es ist einfach nur mega cool und mir fehlen die Worte. Ich bin einfach glücklich.
Ja, und wir auch, denn sie war über den Hindernissen, es gibt ja 35 auf diesen 7,5 Runden, schon fast die technisch beste und hat dann hinten eben noch drauflegen können. Es hat nicht nach ganz vorn gereicht. Es gewann die Weltrekordhalterin Chepkoech, das ist keine Überraschung, im schnellsten WM-Rennen aller Zeiten.
Bronze für Krause, natürlich aus deutscher Sicht das Top-Ergebnis des Abends. Wer im DSV-Team konnte sonst noch überzeugen?
Ich fand in den Vorkämpfen sehr, sehr stark den Auftritt von Christine Hussong. Sie war die zweitbeste im Speerwurf bei den Frauen. Das war sozusagen das beste Resultat, denn sie wird morgen im Finale stehen. Nur eine Chinesin. Hui Hui heißt, sie ist besser. Sie ist die Weltjahresbeste und es müsste schon verrückt zugehen, wenn die Frau vom LZ Zweibrücken, die von ihrem Vater Udo trainiert wird, nicht zur zweiten Medaille für das deutsche Team kommt. Ansonsten in den Finals, neben der Bronzemedaille, garniert ja mit deutschem Rekord für Gesa Felicitas Krause, gab es noch zwei Platzierungen. Martin Wierich wurde Achter, da gewann im Diskuswurf der Herren Daniel Stahl, der Schwede, er war der große Favorit. Und im Hochsprung der Frauen ein dramatisches Finale, 2,04 Meter am Ende höhengleich. Maria Lasitzkene, die Titelverteidigerin für die neutralen Athleten, setzte sich durch gegen die erst 18-jährige Ukrainerin Machutschik. Ganz starker Wettkampf in jedem Fall. Imke Onnen hatte erwartungsgemäß die Frau aus Hannover mit der Entscheidung nichts zu tun und wurde in diesem Wettkampf Neunte.
Draußen Hitze, drinnen leere Ränge, das waren ja die ersten Tage dieser WM, ein Debakel. Heiß ist es immer noch, natürlich in Katar, aber zumindest die Ränge, die waren voller. Woher kamen so viele Zuschauer plötzlich?
Ja, uns hat die Nachricht erreicht, dass heute wohl auch freier Eintritt gewesen sein soll für die vielen Gastarbeiter, die ja hier in diesem superreichen Land, das reichste nach dem Pro-Kopf-Einkommen der Welt, dank dieser riesigen Erdgasfelder im Persischen Golf, als Eintritt gestattet war. Man konnte frei herein und es gibt eine unglaublich große Begeisterung für die Langstrecken. Es gab ein 5000-Meter-Rennen, wo Mukta Edris zur großen Freude seiner Landsleute, der Äthiopier, gewann. Also viele Äthiopier, viele Somalier. Es war der lauteste Tag. Endlich ein bisschen Stimmung. Ausverkauft, das wollen wir sagen, war die Arena trotzdem nicht.
Jens-Jörg Rieck live von der Leichtathletik-WM in Doha. Vielen Dank. Wir bleiben noch bei der WM und blicken voraus auf die 400 Meter Hürden der Frauen am Dienstag. Dort startet Mariam Farid aus Katar. Medaillenchancen hat sie keine, Aufmerksamkeit in Doha erregt sie dennoch, wie Carsten Künter berichtet.
Mariam Farid ist 21. Am Ableger der amerikanischen Northwestern University in Doha studiert sie Kommunikationswissenschaften. Nach der Uni kommt jeden Tag das Training, etwa 2,5 Stunden lang, unter den Augen einer ehemaligen Spitzensportlerin aus Tunesien. Die Golfmonarchien sind sehr konservative Gesellschaften. Dass Frauen in aller Öffentlichkeit Sport treiben, ist noch nicht für alle Menschen dort selbstverständlich. Mariam wehrt sich aber auch gegen Vorurteile aus dem Westen. Ich breche Klischees und das Bild, das Leute von Frauen im Nahen Osten haben. Nein, wir werden nicht unterdrückt. Wir sind frei und auch wir dürfen Sachen machen.
We are allowed to do things.
Auch beim Sport trägt Mariam ein Kopftuch und sie hat dann Leggings an, weil sie es so will. Dass sie häufig darauf angesprochen wird, ist sie gewohnt. Selbst bei uns sagen Leute, ist dir beim Training denn nicht heiß? Nein, das ist Teil meiner Identität, so lebe ich. Und es gehört zu dem, worum meine Religion mich bittet. Deshalb befolge und respektiere ich es. Und ich glaube, wenn du das machst, was Gott von dir will, dann lässt er dich auch nicht hängen.
Wie weit sie ihr Gottvertrauen dann bei der WM bringt, das werden wir sehen. Von der Leichtathletik zum Fußball, zum Montagsspiel in der zweiten Liga. Im Duell der beiden schlecht gestarteten Absteiger Hannover und Nürnberg haben sich die Franken ein bisschen Luft verschafft. Jörg Tegelhütter.
Am Ende war es ein Debakel, das Hannover 96 erlebte im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg. Denn die Gäste gewannen hochverdient mit 4:0. Entschieden war das Spiel eigentlich schon zur Pause. Da führte der Club durch zwei Kopfballtore von Markreiter und Behrens und einen Konter von Hack bereits mit 3:0. 96 war geschlagen und so konsterniert, dass man im zweiten Durchgang nicht mehr einen ernsthaften Torschuss zustande brachte. Der Club konterte, wartete ab und hatte dann in der 83. Minute sein letztes Erfolgserlebnis. Markreiter erneut nach einer Ecke, erneut mit dem Kopf zum 4:0 Endstand. 96 geht in der zweiten Fußball-Bundesliga schweren Zeiten entgegen. Nürnberg hingegen kann sich nun wieder nach oben orientieren. Platz 3 ist in Sichtweite.
Baseball, das mag hierzulande ein Exotendasein führen, in den USA aber ist es Volkssport und Big Business. Wer als Baseballer in der nordamerikanischen MLB spielt, der hat es ganz nach oben geschafft. Allzu viele Ausländer haben das nicht. Zu den wenigen gehört ein Deutscher, Max Kepler von den Minnesota Twins. Heiko Olderb mit einem Porträt des deutschen Baseballstars vor dem Start der Playoffs.
Er trifft.
Max hammers one high and deep to center field. Back it goes, deep it goes, gone!
Und trifft.
Kepler joins the home run party.
Und trifft.
A home run! Kepler's eighth.
So viele Home Runs wie Max Kepler hat in der 116-jährigen Geschichte der Major League Baseball noch kein Europäer in einer Saison geschlagen. 36 Mal drosch der Deutsche in Diensten der Minnesota Twins den Baseball auf die Tribünen oder sogar darüber hinaus. In der Home Run-Liste rangierte er zwischenzeitlich auf Platz 7. Nach Ende der Vorrunde ist Kepler 18. Allerdings fehlte er wegen einer Schulterverletzung seit 2 Wochen. Vor ihm liegen nur Spieler aus großen Baseball-Nationen wie den USA, Venezuela oder Kuba. Kepler hingegen kommt aus Deutschland, wo Baseball ein Nischensport ist.
Es ist schon außergewöhnlich für einen Deutschen, da zu stehen als Powerhitter, überhaupt als Baseballspieler auf so einem Level zu spielen. Aber ich versuche, im Jetzt zu bleiben, denke mir nicht so viel während der Saison und schaue mir nicht die Nummern an, aber nach der Saison feiere ich das dann auf jeden Fall mit meinen Eltern, mit meiner Familie.
Sein bisheriger Saisonbestwert lag bei 20 Home Runs. Auch in allen anderen relevanten Offensivstatistiken hat sich der 26-Jährige verbessert und für seine Leistungssteigerung eine einfache Erklärung.
Ich bin immer am Schuften, immer am Arbeiten, will mich immer verbessern.
Kepler war einst auch ein talentierter Fußballer, stand als Jugendlicher im Tor von Hertha BSC und spielte so gut Tennis, dass ihm die Steffi-Graf-Stiftung in seiner Heimatstadt Berlin ein Stipendium anbot. Doch letztlich entschied er sich für Baseball, schaffte es über die Regensburg-Legionäre in die MLB und konnte sich dort als erster Deutscher richtig durchsetzen. Doch seine Nationalität spielt in seiner nunmehr 4. Saison längst keine Rolle mehr.
Am Anfang schon, aber jetzt habe ich mich ein bisschen eingespielt und ich bin halt der Max.
In Minnesotas Offensive, die gerade einen Ligarekord für Homeruns aufstellte, ist Kepler ein unverzichtbarer Leistungsträger geworden. Trainer Rocco Baldelli stellt den Deutschen in der Schlagreihenfolge an Position 1, um so sofort Druck auf den Gegner ausüben zu können.
He's big, he's strong, he's a tremendous athlete.
Er ist ein unglaublicher Athlet, kann im Outfield alle Positionen richtig gut spielen und seine Qualität am Schlag ist einfach enorm. Max sieht den Ball sehr gut, trifft richtig gute Entscheidungen und ist der Mann, den du im entscheidenden Moment da stehen haben willst. Und er ist noch jung, entwickelt sich noch. Ich freue mich zu sehen, was er künftig noch alles zeigt. Gut für Minnesota. Kepler hat seine Schulterverletzung auskuriert und ist fit für die Playoffs. Und die Twins werden ihn gut gebrauchen können, denn erster Gegner sind die New York Yankees. Und die haben die vergangenen 5 K.O.-Rundenduelle alle gewonnen.
Heiko Older berichtet aus den USA. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde, sagt der Volksmund. Und wer Fahrer wie Vettel und Leclerc hat, der braucht keine Gegner mehr, sagen die Ferrari-Fans. Jörg Seiselberg mit Reaktionen aus Italien auf das selbstverschuldete Ferrari-Debakel beim Formel-1-Grand Prix in Russland.
Italien schüttelt den Kopf über das Chaos im Hause Ferrari. Von einem mittlerweile offenen Krieg zwischen den beiden Piloten Vettel und Leclerc spricht der Corriere dello Sport. Ein Doppelsieg sei in Sochi für den italienischen Rennstall möglich gewesen, der interne Streit aber habe alles kaputt gemacht. Zu schwache Führung durch den als zu weich geltenden Teamchef Binotto hat der Corriere als ein großes Problem bei Ferrari ausgemacht. Hinzu kämen 2 Piloten mit schwierigen Charakteren. Auf der einen Seite schreibt das Blatt, seine wachsende Arroganz beim jungen Leclerc festzustellen, die zwangsläufig zu Konflikten führe mit dem stolzen Starrsinn Vettels. Nach Ansicht des Messaggero gibt es bei Ferrari in erster Linie ein Führungsproblem. Eine Boxenstrategie zum Haareraufen habe zu einem Zitat Selbstmord von Ferrari geführt. Für die Schwierigkeiten auf der Strecke macht der Messaggero vor allem Leclerc verantwortlich. Der Franzose zeige einen zunehmend schwierigen Charakter.
Jörg Seiselberg über das Debakel von Ferrari und die Reaktion der Ferraristi in Italien. Und das war's dann auch schon vom Sport mit Bernhard Krieger für diesen Abend. Mehr Sport im Deutschlandfunk, jederzeit online unter deutschlandfunk.de/sport. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.